Der Predigtext für heute, der steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Denn wenn ihr jubelnd, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als vergängliches Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Amen.
Ihr habt alles verstanden, was eben gelesen worden ist. Ja? Grandios. Das ist absolut der Hammer. Wisst ihr, wenn wir das aufnehmen, wenn wir das in uns hineinessen, wie Hesekiel das machen soll, dann haben wir ein ganz starkes Fundament. Dann entsteht aus diesem Fundament der Lobpreis, die Anbetung, die Nähe zu Gott. Und wir werden ihn immer mehr sehen, weil wir auf einmal wissen, wer er ist. Er hat uns berufen, er hat uns begabt, er hat uns ausgesucht, er hat alles vorbereitet für uns, damit wir wieder zu ihm zurückkommen können. Und das nicht, weil wir so tolle Christen sind. Auch nicht, weil wir so toll gläubig sind oder weil wir sonntags in den Gottesdienst gehen oder weil wir ab und zu mal in der Bibel lesen. Es ist alles sein Wille, alles ist sein Wille. Die Sehnsucht nach Gott treibt uns in die Schrift. Die Sehnsucht nach Gott treibt uns in die Gemeinschaft. Die Sehnsucht nach Gott treibt uns ins Gebet. Sehnsucht. Es gibt nur zwei Dinge, die Sehnsucht in meinem Herzen groß machen. Das ist einmal der Glaube an Christus und meine Frau. Diese Sehnsucht ist da. Diese Gemeinschaft. Das, was für mich so ganz, ganz wichtig ist. Und ich weiß, dass ich in dieser Einheit zusammen mit meiner Frau, wenn wir morgens Andacht machen und wenn wir zusammen in der Bibel lesen, und gestern Nachmittag haben wir beim Sonnenschein so schön draußen auf der Terrasse gesessen und haben so unsere alten Evangeliumslieder gesungen da. Wenn da jemand gehört hätte, gedacht, jetzt drehen die durch. Aber wie schön war das, wenn man so in der Gemeinschaft den Glauben an Christus leben kann. Ihr werdet euch freuen, dass die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Jemand unter uns, der keine Anfechtung hat, der keine Traurigkeit hat, der keine Not hat. Ich hätte mal gehofft, dass mal alle aufspringen, aber ist das Leben, ne? Das Leben ist ganz anders. Ich erinnere mich daran, als ich zum Glauben kam, haben wir gesagt, du musst zu Jesus kommen, dann geht es so in den Himmel, dann geht es so bergab bei mir. Und dann stehst du auf einmal da und dann ist Traurigkeit. Dann hast du Sorgen, Nöte, dann sind Krankheiten da. Und hast du dir dein Leben anders vorgestellt und dann marschierst du so ins Leben rein und dann siehst du, das Leben betrübt dich immer. Das müssen wir begreifen. Alle Hoffartigkeit, die wir suchen, das Eigenehre, alles das, was wir Augenlust haben, alles das betrügt uns. Braucht nur in die Werbung reinzugucken. Habe ich in der Bibel noch nicht gefunden, sowas. Da heißt es doch, ihr habt ihn nicht gesehen, ihr habt ihn doch lieb und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Und wer sich ein bisschen tiefer mit der Schrift beschäftigt hat, der weiß also, der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Also, jeder Mensch, ganz egal wo er herkommt. Aber dann gibt es einen Moment für uns Christen, dass Gott uns anspricht. Und dann steht in der Bibel, sein Geist spricht zu meinem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und auf einmal passiert hier etwas, so ein Umpolungsprozess. Jetzt redet sein Geist zu meinem Geist, jetzt kriege ich eine neue Orientierung für mein Leben. Sonst habe ich es immer versucht, über die leibliche Seite, übers Haben wollen, übers Sein sollen, über Erleben wollen, über Spaß haben wollen, alles Mögliche. Und auf einmal merke ich, dass mein Leib ja mich niemals dahin bringt, dass meine Seele zur Ruhe kommt. Meine Seele wird nur zur Ruhe kommen, wenn sie durch Christus geprägt ist. Das ist unser Ziel als Gläubige. Wenn wir vom Wort ruhig werden. Hebräerbrief sagt es so schön, ne? Es ist noch eine Ruhe vorhanden für die, die in Jesus Christus sind. Auch wenn wir jetzt eine Zeit in Anfechtung sind, wenn wir eine Zeit Not haben, wenn wir Sorgen haben. Und wir sind dann nicht mit alleine. Schauen wir nicht irgendwie neidisch auf irgendjemanden anders. Denn jeder trägt sein Paket, auch als Christ. Warum? Weil wir alle vorher vom Satan geprägt gewesen sind. Das müssen wir endlich mal begreifen, dass das Leben satanisch ist. Und das müssen wir begreifen. Wir müssen sehen, dass ein Blickwechsel stattfinden muss. Und wenn du Not und Sorgen und Probleme hast, dann schreibt das der 42. Psalm, als wenn es aus deinem Herzen kommt. Kennt ihr alle, habt ihr bestimmt schon mal gehört, wie ein Hirsch schlechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und du kommst mitten in deiner Not, in deinen Sorgen, in deinen Problemen, in deinen Traurigkeiten. Weißt du, es zwingt dich, mich jedenfalls, immer auf die Knie. Es zwingt mich immer auf die Knie, weil ich weiß, wo soll ich denn hingehen? Ich habe da alles durch, ne? Neurologen, HNO, ne? Orthopäden waren überall hin, ne? Und dann stehen da noch ein Psychologe, noch ein Psychologe, noch ein Psychiater, noch ein Psychiater. Wo gehe ich denn hin mit meiner Seele? Ich sage immer, wenn mein Auto kaputt ist, gehe ich doch nicht zum Maler, oder? Und wenn meine Seele krank ist, meine Seele Sorgen und Probleme haben, gehe ich doch zu dem, der mich geschaffen hat. Lesen wir mal 1. Mose 2. Gott hat uns den Odem eingehaucht. Hebräische Wort Nefesh. Und wir wurden eine lebendige Seele. Der Mensch ist eine lebendige Seele und er sehnt sich mit seiner ganzen Gegenwart, mit allem, was er hat, danach in diese enge Beziehung zu Gott. Und ich brauche nichts mehr, was in der Welt ist, weil er verseucht mich mit allem, was ich brauche. Es gibt doch immer diese Ermutigung, wenn wir meinen, oh, das müsste ich noch haben und dieses müsste ich noch haben und das wäre natürlich auch noch schön. Und hier habe ich noch gar nicht gesehen, auf der großen Reise, das. Wisst ihr, dieser Blickwechsel, der ist so wichtig geworden für mich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, heißt es in der Schrift. Dann wird euch alles das, was ihr meint, sonst noch haben zu müssen, von Gott zugeteilt, aber immer in dem Maß, wie er es vorgesehen hat für dein Leben. Und das finde ich so grandios. Wie ein Hirsch schlechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Gottes Angesicht sehen. Hast du es schon gesehen heute Morgen? In deiner stillen Zeit? Im Bibellesen? Dass Gott dir sein liebes Wort vor Augen gemalt hat? Dass er zu dir geredet hat? Und dass er sich offenbart hat da drin? Wie grandios so ein Wort. Ich dachte heute Morgen, als ich Jesaja gelesen habe, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Peter. Weißt du, das ist so, Gott guckt dich an in dem Moment und dann redet er zu dir. Und dann sagt er dir das so und dann geht es durch Mark und Bein. Weißt du, krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Wie grandios ist das, wenn dieses Wort redet, wenn das Wort auf einmal an zu reden fängt und du siehst, Gott ist da und er spricht zu dir. Und wisst ihr, das ist keine Schwärmerei, weil das ist die Nähe Gottes. So erlebe ich die Nähe Gottes. Und ich erlebe sie immer in der Gewissheit, weil das Gefühl betrübt mich immer. Aber dann haben wir diese Probleme und dann sind die Sorgen da und dann will ich mein Herz ausschütten bei ihm. Und dann heißt es, es gibt ja diesen Refrain in 42, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Warte auf Gott. Es gibt ein geflügeltes Wort in unserer Familie, das meine Frau mir öfter sagt: Du brauchst Geduld. Also, es ist mit allen Dingen so, dass ich ungeduldig bin. Ich bin auf mein Bibellesen ungeduldig und ich bin auf mein Bibelstudium ungeduldig. Ich möchte mehr wissen. Ich möchte mehr von dir, Gott. Ich möchte dich mehr erkennen. Und mein Lehrer Heinrich Kemmler hatte früher immer gesagt, das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht. Also das Wachstum und Gedeihen liegt in Gottes Hand. Aber alleine, ich glaube, wenn er so das Herz sieht, dass wir ihn suchen von ganzem Herzen und dass er jetzt zu uns reden darf und dass er uns auferbauen darf und kräftigen darf, damit wir als gereinigte, geheiligte Seelen zurück zu ihm kommen, dann sagt er, na gut, Peter, noch ein Stück mehr. Das liebe ich so. Ich liebe, dass Gott mich auch nie mit dem zufrieden sein lässt, was ich schon gelernt habe oder was er mir schon gegeben hat. Ich möchte immer mehr von ihm. Ich habe wirkliche Sehnsucht nach Jesus. Ich habe wirkliche Sehnsucht nach Gott. Ich möchte ihn einmal sehen und ich glaube, ich werde staunen und werde nur zusammenbrechen und weinen, wenn ich ihn sehe. Diese Herrlichkeit. Erinnerst du dich daran, wenn er nicht in dein Leben gekommen wäre? Was wäre das für ein Leben gewesen? Dann würdest du 70 oder 80 Jahre leben hier. Und hättest du alles durchgemacht, alle Länder bereist, alle Autos gehabt, alle Größen vom Fernseher gehabt, alle Kleidung, alle Mode mitgemacht. Und dann, aber das ist richtig, die Leute dürfen das auch, die nicht gläubig sind. Die haben nur 70 oder 80 Jahre und die müssen den ganzen Schrott reinpacken in diese 70, 80 Jahre. Aber wir haben ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott. Wir können uns doch mit dem begnügen lassen, was er uns hier gibt, wenn er uns nachher die Fülle gibt. Warum soll ich hier schon die Fülle haben, wenn das nachher viel schöner wird? Ohne Tränen, ohne Leid, ohne Sorgen, ohne Probleme. Einfach da sein bei ihm und er alles in allem ist. Ich liebe das Paradies. Und dann heißt es, mein Gott, betrübt oder ängstlich sei ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich aus dem Land am Jordan und Hermon vom Berge Missa. Deine Fluten rauschen daher und eine Tiefe ruft die andere, alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich, die Probleme und Sorgen und die Nöte hören niemals auf und immer mehr und immer was Neues und wenn mal ein Problem auf und das weggeschoben ist und das ist zu Ende, kommt schon wieder ein neues Problem auf. Und Heinrich Kemmler hat immer gesagt, weißt du, versuche nie deine Probleme in deinem Leben zu befriedigen. Das ist wie mit dem Egoismus. Das Biest kann schwimmen, das kommt immer wieder hoch. Und du versuchst genauso mit deinem Ego zu machen, mit deinem Ich zu machen. Nein, ich beuge mich unter Gott, ich beuge mich unter Gott. Und du merkst aber immer, wie schwer das ist und wie schwer das Ich ist. Und wie notwendig wir Jesus brauchen für unser Leben. Und dann wieder dieser wunderbare Satz, harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Wie grandios. Und wie wunderbar ist das, was Gott uns hier gibt. Wenn wir unsere Seele betrachten, unser Leben ist es ja. Neulich hatte mal jemand zu mir gesagt, also wenn es dir nicht gut wird, musst du dich mit deiner Seele verbinden. Ich sage, wie soll ich das machen, wenn ich selbst die Seele bin? Das ist problematisch. Ne? Dann heißt es, was ist denn meine Seele? Das ist der Sitz der Begierde, des Verlangens, der Wünsche, das ist das Leben. Im Griechischen heißt das ja Psyche. Nicht das, diese Befriedigung dessen hier. Aber wenn wir kein Ziel haben, womit wir unsere Seele befriedigen können, wenn dieses Ziel nicht da ist, wieder zurückzukommen zu dem, der uns geschaffen hat, unser ganzes Leben muss wieder in Übereinstimmung mit Jesus kommen. Und das ist am besten, wenn wir hier sitzen. Wenn wir im Gottesdienst sitzen, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir einander unterstützen, wenn wir uns kümmern um die Nächsten, wenn wir uns um sie sorgen, wenn wir mal anrufen, du, ich habe dich lange nicht gesehen, was ist mit dir, kann ich dir eine Hilfe sein? Dieses Kennzeichen, das ist mir auch wichtig für jede Gemeinde. Es ist oft in Gemeinden so kalt geworden. Dieses Siehe, sie haben einander so lieb. Das ist das Kennzeichen für die Menschen draußen. Warum sollen die zu uns in die Gemeinden kommen, wenn es hier lieblos und kalt ist? Das haben die draußen auch. Aber hier ist der Ort, wo ich Aufmerksamkeit bekomme, wo ich mich öffnen kann. Hier kann ich sein, wie ich will, so wie ich bin. Und hier darf ich offen und ehrlich sein und ich muss keine Rolle spielen. Immer dieses Rollenspiel ist ja unter Christen auch so. Ich bin besonders fromm, ich habe die Bibel 7-mal gelesen. Wisst ihr, das hilft dir kein Stück. Denn meinst du eben, mein Gott ist meine Intelligenz. Und es funktioniert nicht. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Studenten Bibelstunde gemacht habe und wenn ich es ihnen beibringe, ich sage, Leute, tut mir einen Gefallen, nimmt ein Kapitel und dann liest das mal eine Woche. Und dann schreibt ihr mal auf, was mit diesem einen Kapitel Gott dir in einer Woche alles gesagt hat. Da kamen Leute mit 6, 7 Seiten DIN A4 raus. Und die haben doch nur ein Kapitel gelesen. Und auf einmal merkst du, dass Gott ganz anders redet. Wenn ich so meine alten Bibeln hervorrege und dann immer meine Gedanken daneben geschrieben habe, dann denke ich mitunter, diese Bibeln von vor 10 oder 20 Jahren, was hast du da denn für einen Blödsinn geschrieben? Und heute merke ich natürlich, das war zu dem Zeitpunkt genau das, was Gott mir geben kann, zusätzlich zu dem Fundament, auf dem ich stehen kann. In Psalm 43 ist es genauso. Gott schaffe in mir Recht, führe meine Sache gegen das unheilige Volk, denn du bist der Gott meiner Stärke, warum hast du mich verstoßen? Und dann heißt es, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinen heiligen Bergen und zu deiner Wohnung. Ja, auf einmal leuchtet mitten in dem Psalm Jesus auf. Das Licht, die Orientierung, meine Hilfe, mein Beistand. Und er leuchtet auf einmal auf und er wird ganz hell. Und das hat auch den Asaf-Brüdern unheimlich geholfen. Wie macht man das jetzt? Wie macht man das? Wenn ich zwei Psalmen nebeneinander lege, die exemplarisch genau das zeigen, was notwendig ist für unser Glaubensleben, dann ist es in der Schrift zu Hause sein, in den Bibelstunden zu sein, gelehrt zu werden. Ne, wissen Sie, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Grundlage des Glaubenden und dann der Gemeinde. Und das schönste Wort ist beständig. Beständig, dabei sein, immer. Wachstum braucht Beständigkeit. Und wenn wir den Psalm 103 lesen, dann beginnt es in uns einfach ein bisschen mehr klar zu werden. Wir kennen das 103, den Psalm, und dann hatten wir das oft schon gesungen, auch in der Gemeinde, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Aber wenn wir ganz aufmerksam mal 103 lesen, dann merken wir, der spricht nur mit sich selbst. Das ist nichts mit Gott. Der spricht nur mit sich selbst. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir, der spricht sich nur zu, was dir Gutes getan hat, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der macht deinen Mund wieder fröhlich und du wirst jung wie ein Adler. Erinnert mich wieder an Heinrich Kemmler, 92 Jahre alt, mit zwei Mann hat man ihn vorne an die Kanzel geführt. Und weil man nicht mehr alleine laufen konnte, und dann hat er die Schrift gehabt, die Bibel, und dann hat er eine Stunde gepredigt. Der ist jung geworden wie ein Adler, wenn er da oben stand. Und da heißt es, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Wieder etwas, was drin sein muss in unserem Fundament. Mir wird Recht getan. Und die Ungerechtigkeit hat keine Macht über mich. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israels sein Tun. Geht mal zurück in die Geschichte Israels. Schaut mal, was Mose gemacht hat, wie Gott mit Israel gehandelt hat, was er an ihnen getan hat, wie er sie hindurchgeführt hat bis zum Erscheinen Jesu Christi. Und dann kommt wieder diese Zustimmung. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er ist geduldig von größer Güte. Und er wird nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben über uns. Das ist doch lange vorbei, als wir unser Leben Jesus geben durften, als er in unser Leben reingekommen ist, da fingen Gottes Augen an zu glühen und zu strahlen, weil er genau jetzt das Ziel erreicht hat. Die Kinder, die er geschaffen hat, dürfen wieder zu ihm zurückkommen. Er hat seine Wege Mose wissen lassen und die Kinder Israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das ist ein Wort, das wir immer drin lassen müssen, in unserem Herzen, immer in unserem Verstand. Gott ist barmherzig, wenn die Not auch noch so groß ist, wenn das Problem auch noch so groß ist, wenn meine Last auch noch so schwer ist. Er ist derjenige, der mich da rausholt, der mir Hilfe gibt. Denn er handelt nicht mehr nach unseren Sünden und vergilt uns auch nicht mehr nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Also, wegen deinem Schrottleben, das du vorher gehabt hast, brauchst du keine Angst mehr haben. Jesus hat das alles weggenommen. Er ist ans Kreuz gegangen, hat deine Sünden mit seinem Blut abgewaschen. Und das bist du los. Und jetzt sieht Gott, wenn er dich anschaut, dann sieht er Jesus in dir. Das Gnadenwerk auf Golgatha, das sieht er in dir. Und dann sieht er immer noch, ich sage immer, wenn der Heilige Geist guckt, dann guckt er, ja, Peter hat da noch eine Macke, da muss ich ihm noch helfen, das muss ein Stück raus. Und das ist für mich diese große Gnade, die ich erleben darf. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Gott wird mich so machen, wie er mich haben will. Und dann werde ich immer mehr zum Jubel finden. Sofern der Morgen ist vom Abend, so lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Fürchten. Fürchten? Definition von Ehrfurcht? Ehrfurcht? Gott ist so gut, Gott ist so gut. Fürchten? Psalm 46? Ist auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht macht? Ist auch Krieg, die der Herr nicht macht? Kriegen wir einen anderen Blick? Wieder einen ehrfürchtigen Blick auf Gott? Wir haben oft, wenn ich unsere neuen Lieder in den Gemeinden da oft höre, wenn ich da bin, dann frage ich mich immer, Leute, was habt ihr für ein Gottesbild? Gott ist so gut und Gott ist so lieb und Halleluja und jetzt putzt er dir auch noch die Schuhe. Ich kann diese Dinge einfach nicht mehr verstehen. Was hat das mit Ehrfurcht zu tun? Luther hat es richtig gut aufgeschrieben. Du sollst Gott fürchten und lieben. Und diese Ehrfurcht auf einen, der größer ist als ich, der mehr Macht hat, der schöner ist, der mir mehr helfen will. Diese Ehrfurcht, weißt du, wenn du vor Gott stehst, dir bleibt nichts anderes übrig, als in die Knie zu gehen. Kennt ihr, wehe mir, ich vergehe? Mose, wehe mir, ich vergehe. Nun wird das am Ende sein, wenn wir ins Gericht gehen. Dann wird der vor uns stehen, der Augen hat wie Feuerflammen, vor dem du nichts verstecken kannst. Oder kennt alle deine Macken und deine Ecken und er weiß auch alle Kellerlöcher, wo du deine Sünden noch versteckt hast und all die Dinge, die gar nicht an die Öffentlichkeit kommen. Das Schönste, was wir tun können, ist ehrlich werden, wahrhaftig werden, unsere Schuld vor ihm bekennen, damit er uns befreien kann. Die Gnade des Herrn wird von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Lobe den Herrn, meine Seele, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft, lobe den Herrn, meine Seele. Wisst ihr, und bis zum letzten Vers spricht er nur mit sich selber. Der spricht nur mit seiner Seele, er spricht nur mit seiner Seele. Und jetzt auf einmal, nachdem er das geschnallt hat, nachdem er gestandener Christ geworden ist, nachdem er das Glaubenswerk tief in ihn verankert ist, schreibt er Psalm 104. Warum beginnt er denn jetzt wieder genauso wie 103? Lobe den Herrn, meine Seele. Und was ist das nächste Satz? Herr, du mein Gott. Aus dem Wissen, aus der Erfahrung mit Gott, aus dem Erleben mit Gott, aus der Sicherheit, aus der Schrift mit Gott, daraus entsteht Anbetung. Mein Lehrer hatte früher immer gesagt, Gebete, die zum Himmel steigen, müssen von oben gekommen sein. Gott muss mir vorher die Größe und Allmacht Gottes ins Herz geschrieben haben. Er muss meine Seele damit getröstet haben. Dann kann ich anbeten. Lies mal das, Offenbarung, wo man vor dem Thron Gottes steht, Johannes da, was da aus ist. Wie grandios dieses ist. 104, lobe den Herrn, meine Seele. Und jetzt beginnt Anbetung und jetzt kommt ein strahlendes Herz und das strahlende Herz wird immer größer. Da steht, du breitest den Himmel aus wie ein Teppich. Du baust deine Gemächer über dem Wasser und du fährst auf den Wolken. Und jetzt werden die ganzen Eigenschaften und die Taten und all die Dinge, die Gott in die Welt gebracht hat, alles das, was wir in der Natur erleben dürfen, wer Gott ist, das wird ganz sichtbar. Und es wird der Grund der Anbetung sein. Eigentlich können wir nur eins anbeten. Groß und wahrhaftig und herrlich bist du, Herr. Das ist alles, was wir haben. Ich ehre dich, Gott, weil du mich erlöst hast. Das ist alles, wir haben ja nichts anderes. Was willst du ihm denn aus deinem Leben bringen? Was denn? Welches Opfer möchtest du denn noch bringen? Was willst du ihm denn alles sagen? Ich mache das gerne. Ich mache es gerne abends, bevor ich ins Bett gehe, den Tag Revue passieren lasse. Ich sage, ich mache so eine Tagesinventur und schau mal, was war denn heute alles, was habe ich alles erlebt, was mir aus der Schrift klar geworden, was habe ich erlebt mit anderen Menschen. Und dann fange ich an, das alles mit Gott zu bereden. Und dann bespreche ich ihn das alles so mit ihm und sage, da, hier, was sollte ich daraus lernen? Was, dieses Problem, was jetzt kommt, wie soll ich das anpacken? Und meistens führt er mich dann immer gleich in das hohe Lied der Liebe rein. Die Liebe glaubt alles, sie duldet alles, sie trägt alles. Die Liebe hört niemals auf. Und dann kann ich nur sagen, Gott, ich habe begriffen, du bist Liebe. Das ist wirkliche Liebe. Nicht meine Hingabe, nicht mein Blumenstrauß, den ich meiner Frau mitbringe. Nicht, wenn ich ihr mal helfe, in der Küche zu feudeln oder Staub zu saugen. Sondern Liebe ist viel mehr. Ich gebe dich, meiner lieben Frau, gebe ich mich hin, um dir Ehre zu erweisen. Ich glaube, das müssen wir auch in unseren christlichen Ehen viel mehr lernen wieder. Ne? Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich habe das in der Eheseelsorge kennengelernt in den letzten 40 Jahren. Wie notwendig das ist. Wie meist immer noch geprägt sind vom Alten Testament. Und wie die Liebe untereinander so ist. Darum haben wir jetzt heute ja auch den Feminismus. Weil das vorher ein Mangel gewesen ist und heute überrollt es uns. Aber Jesaja hat uns darauf hingewiesen. Ihr Volk, Frauen und Kinder regieren euch und daraus entsteht euer unordentliches Wesen. Und wenn wir hier so ein bisschen mehr in den Frauenstunden und in den Männertreffen und in den Männerstunden da ein bisschen miteinander lernen würden, wie viel Segen würde da in den Familien und Ehen entstehen. So eine Frage, wie sieht es eigentlich mit meinem Glaubensleben aus? Bin ich auf dem Weg zum Ziel? Ist das Ziel da raus? Ich sage euch, meine Seele ist noch nicht ruhig. Noch lange nicht ruhig, weil ich immer wieder merke, wie viele Dinge in meinem Leben noch hochkommen, die nicht in Ordnung sind. Aber das ist das Gute daran. Ich kann das, was hochkommt, immer wieder unter das Kreuz Jesu geben. Aber ich habe diese Sehnsucht danach, heil zu werden und gesund zu werden. Diese Inventur, ich bin ja mal Kaufmann gewesen und habe dann am Ende des Jahres immer eine Inventur machen müssen. Ich weiß nicht, wer das auch kennt, Inventur machen. Und dann stellst du dir ja so vor, so 2 Monate vorher, naja, sieht da ganz gut aus, ne? Das Konto ist ja auch ein bisschen Geld da und so. Und die offenen Rechnungen sind ja auch nicht so hoch, also das sieht immer ganz gut aus. Und dann haben wir eine Inventur gemacht und dann kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, 4 Wochen später, die Kinnlade unten, verschätzt. Verschätzt. Falsche Vorstellung gehabt. Ich habe eine falsche Vorstellung gehabt von meinem Betrieb, von dem Erlösen, von dem, was eigentlich rauskommen soll. Wie sieht es mit meinem Glaubensleben aus? Ich mache es einmal am Ende des Jahres, das habe ich bestimmt schon in vielen Predigten gesagt, am Ende des Jahres mache ich immer eine Inventur über das letzte Jahr. Wie sieht das aus, Peter, mit dem Bibellesen, mit dem Verständnis? Wie viel stille Zeit verbringst du mit Gott? Wie viel Zeit verbringst du im Gebet? Wie viel sprichst du mit anderen Menschen über den Glauben an Jesus Christus? Wie viel erzählst du ihnen von Gott? Es gibt so viele Möglichkeiten, alle möglichen Zeiten. Ich denke noch an eine Zeit, wenn meine Frau und ich, wir waren zu einer Hochzeit eingeladen und da geht es ja immer hoch her und hauptsächlich in 4 Landen, das weiß man ja, wie das da bei uns draußen auf dem Land ist. Und die stehen alle an der Theke, schunkeln da, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Und ich sage ich zu, mitten in diese Stille nach dem Lied hinein, glaubt ihr wirklich, dass ihr alle in den Himmel kommt? Absolute Ruhe, absolute Stille. Am Sonntagmorgen sind meine Frau und ich zu Hause und ich puzzle so ein bisschen im Garten bei den Blumen rum. Und dann kommt der erste Nachbar und der zweite Nachbar. Was hast du eigentlich gemeint, ob wir alle in den Himmel kommen? Ich sage, ja, weißt du das? Weißt du, ob du in den Himmel kommst? Weißt du, wenn du Jesus Christus nicht kennst, wenn Jesus Christus nicht dein Herr geworden ist, das Ziel deines Lebens geworden ist, dass du wieder zurück zum Vater kommen kannst, vor dem du geschaffen bist, dann wirst du irgendwann in der Hölle landen, in der ewigen Verlorenheit. Nö, ich bin doch konfirmiert. Ne? Ich bin ja auch als Kind getauft. Also mein Pastor hat mir das gesagt. Ja, das ist eine der ganz großen Problemlügen der Kirche. Ne? Wenn sie heute 80, 90 Kinder konfirmieren, nach draußen raus und nie kommt einer wieder zurück. Ein ganz großes Problem. Aber diese Inventur zu machen, einfach mal mein Glaubensleben, nicht überprüfen, nicht so eine Nabelschau machen. Immer so, bin ich noch auf dem Weg? Habe ich mir Orientierung woanders geholt? Nicht aus der Schrift? Ja, meine Frau sagt immer, irgendwann musst du deine Bücherwand da mal sortieren und aufräumen. Ich habe so eine kleine Bibliothek, so 800, 900 Bücher. Und die meisten habe ich gar nicht gelesen. Habe ich mitgenommen damals, weil die christlich waren. Und dann merke ich einfach, ich brauche gar kein anderes Buch mehr. Ich brauche das hier, dieses Buch. Und hier meine Gedanken auch, wenn ihr meine Bibel durchblättert, das vollgekritzelt. Weil hier sind meine Gedanken drin. Wenn das vollgekritzelt ist, hole ich mir eine neue. Aber dies hineinschreiben, meine Gedanken dabei. Gott, was willst du mir sagen? Ihr könnt doch nicht sagen, dass ihr morgens beim Bibellesen, wenn ihr aus dem Bibellesen rausgeht, dass Gott nicht zu euch geredet hat. Guck mal, Peter, der. Ich erzähle in Gebetsversammlungen immer ganz gerne, ich bin auch angefangen, ne? Zu beten, ganz kurz, knapp. Jetzt wollen wir mal kurz beten, fragen mich immer, warum redest du nicht länger? Ne? Mit Gott zu reden und dann kommt das Amen und dann ganz schnell und möglichst aufstehen und schnell weggehen, während heute eine Gebetszeit wesentlich länger dauert. Kann auch eine Stunde dauern oder anderthalb. Diese Gegenwart Gottes zu erleben, in diesem dies da, bei ihm zu sein. Diese Sehnsucht. Mir ist es schon so unheimlich wichtig geworden, dass mein Gebetsleben etwas mit dem zu tun hat, wer ich wirklich bin. Was Gott in mich hineingelegt hat, was er mich gelehrt hat. Ich mag diesen Dialog mit Gott. Und er redet. Wisst ihr, ich habe so eine Gebetszeit und auf einmal tauchen Menschen vor meinem inneren Auge auf. So, dann sehe ich den und dann sehe ich diesen und dann weiß ich, du musst für ihn beten, für den oder da. Und dann heißt es mal, da muss ich mal anrufen. Da sagt keiner, ruf mal an, sondern ich habe den Eindruck, ruf ihn mal an, ich rufe den an. Und dann heißt es, oh, bitte schön, dass du angerufen hast. Weißt du, wie schlecht mir das heute geht? Kannst du für mich beten? Ich wünsche euch das so. Diese innige, tiefe Beziehung zu Jesus. Dieses enge Glaubensleben mit ihm, Seite an Seite. Lauft nicht vorweg. Folgt ihm. Er ist der gute Hirte. Aber prüft Gott mal. Prüft ihn einfach mal. Ob er euch nicht die Fülle des Glaubenslebens schenken wird. Und steht nicht auf, weil viele Dinge dieser Welt scheinbar wichtiger sind. Sie sind nicht wichtiger, kein Stück davon ist wichtiger. Ich sage auch immer ganz gerne, wenn ihr keine Zeit habt zum Bibellesen, dann lasst das Mittagessen mal ausfallen. Lasst eure Familie mal Hunger eine Stunde oder ein Dreiviertel, ist doch kein Problem. Sondern nehmt euch Zeit zum Bibellesen, bitte, bitte euch einfach. Wenn ihr im Glauben wachsen wollt, wenn ihr die Seligkeit der Seele erleben wollt, dann flüchtet in die Schrift, suchet Gott. Sie ist es, die von mir redet, steht in der Schrift. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich möchte noch beten mit uns. Lieber Vater, wenn wir vor dir stehen, haben wir wieder mal leere Hände. Und du siehst uns an und du kennst uns und du weißt genau, was notwendig ist für unser Leben. Und du kannst uns aktivieren. Du kannst uns eine Sehnsucht nach dir schenken, Herr. Näher bei dir zu sein, mehr von dir zu haben. Dass die Schrift auf fruchtbaren Boden fällt bei uns, dass wir wachsen. Du hast schon zu Timotheus gesagt, habe Acht auf dich und dann die, die anbefohlen sind. So hilf uns, dass wir Acht auf uns haben. Dass wir auf uns achten, dass wir unser Glaubensleben achten, dass wir unser Wachstum achten. Hilf uns dabei, Herr. Schenke es, dass wir deine Nähe suchen, damit unsere Seele zur Ruhe kommt. Danke, Herr, dass du auch heute und in der ganzen Woche mit uns bist. Wir preisen dich darüber. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine unruhige Woche.